Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Das Darknet, das klingt allein vom Wort her schon düster und dunkel und verboten. Und das Darknet, dieser Teil des Internets, der anonymisiert stattfindet, der taucht natürlich auch regelmäßig nur mit schlechten Nachrichten auf. Wenn es um Kinderpornografie geht, wenn es um Drogenhandel oder um Waffenhandel geht, um alles, was im Verborgenen bleiben will. Das Darknet ist aber weit mehr als das. Und das Journalistenduo Theresa Locker und Daniel Mützel hat online und offline recherchiert. Ihr Buch Darknet Report ist seit heute zu haben und Daniel Mützel ist jetzt bei uns. Schönen guten Abend.
Schönen guten Tag, Herr Ramlo.
Herr Mützel, im ersten Kapitel steht Freiheit und Finsternis. Was ist denn die Freiheit am Darknet?
Also man hat natürlich auch, abgesehen von der Kriminalität, die ist schon wirklich auch zu einem beträchtlichen Teil im Darknet gibt, das kann man auch nicht leugnen. Viele Dienste, die ja, Freiheitsräume im Netz erweitern. Man kann den Tor-Browser zum Beispiel benutzen, um anonym zu surfen. Es gibt Dienste, wo man anonym Dateien und Fotos und so weiter tauschen kann miteinander, ohne dass man befürchten muss, dass man zurückverfolgt werden kann, dass man identifiziert werden kann. Es hängt natürlich, davon ab, wo man sich befindet, wie wichtig sowas ist. Ja, also wenn man zum Beispiel ein Aktivist oder ein Dissident in einem autoritären Land ist, stellt sich die Frage nach, wie schütze ich mich im Netz, natürlich nochmal ganz anders als wie zum Beispiel in Deutschland. Hm. Aber es ist definitiv so, dass es im Darknet viele Dienste gibt, die gesellschaftlich erwünscht sind, die sinnvoll sind und die auch eine politische Funktion haben.
Da haben Sie zum Beispiel mit syrischen Oppositionellen gesprochen. Was haben die Ihnen erzählt?
Genau, ich habe mit Ahmed Arifal gesprochen. Das ist ein syrischer Fotograf aus Hama. Der hat ein Aktivistennetzwerk in Hama damals gegründet. Und der hat mir erzählt, dass das Darknet für ihn die einzige Möglichkeit war, sicher journalistisch zu arbeiten. Also er hat zum Beispiel das Darknet als ein Kommunikationsmedium benutzt, um mit anderen Aktivisten zu kommunizieren, um Proteste zu planen, um Demos zu organisieren. Auch übrigens in Kontakt zu treten mit Aktivisten in westlichen Ländern oder mit Nachrichtenagenturen. Ja, es geht ja zum Teil auch dann darum, vor allem in der Anfangszeit der syrischen Proteste, wo das Assad-Regime versucht hat zu leugnen, dass Proteste stattfinden, dass dann eben auch Bilder nach draußen kommen, aber sicher nach draußen kommen. Und dass man eben nicht, wenn man Bilder von den Protesten zeigt, dass man von dem Geheimdienst dabei beobachtet werden kann.
Das ist die Freiheit, die mit dem Darknet verbunden wird, über die wenig bekannt ist. Das Darknet ist eher bekannt für das, was Sie als Finsternis beschreiben. Sie schreiben zum Beispiel über einen Waffenhändler, über Adam. Was hat der sich im Darknet aufgebaut?
Ja, der hat sich ein kleines Waffenhandels-Startup aufgebaut. Der Adam ist so der, ja, vielleicht der Erste in Deutschland, der wirklich im relativ großen Stil mit Waffen, auch mit Kriegswaffen, gehandelt hat. Und was man an ihm eigentlich ganz interessant sehen kann, ist, dass er als Typ ein ziemlich höflicher, netter, ja irgendwie auch entspannter, schüchterner Student ist, der dann aber irgendwann so im dritten Semester ins Darknet abdriftet und zu einem europaweit gesuchten Waffenhändler wird. Und er ist eben so ein Prototyp dafür, wie signifikant das Darknet eben die Schwelle absenken kann, um in die kriminelle Unterwelt abzutauchen.
Und Sie haben ihn dann persönlich getroffen, wenn ich das richtig raushöre?
Genau, ich habe ihn persönlich getroffen. Das war nicht so einfach. Ich bin ihm, glaube ich, insgesamt ein Dreivierteljahr oder so hinterhergestiefelt. Ich habe es über seinen Anwalt versucht. Dann habe ich ihn mal zu Hause im Elternhaus versucht, beziehungsweise über die Eltern und über den Bruder. Und irgendwann hat er mich dann angerufen und konnte ich mit ihm sprechen. Habe ihn getroffen in seinem Studentenwohnheim. Er ist jetzt mittlerweile, also er verurteilt. Mhm. Mittlerweile ist er wieder draußen und da habe ich mit ihm gesprochen, genau.
Und wie rechtfertigt er das, was er da gemacht hat?
Gar nicht. Also der bedauert es auch nicht. Das Einzige, was er bedauert, ist, dass er erwischt worden ist. Also er hat zum Beispiel vor Gericht hat er sich verteidigt, dass er tritt ein für das Recht auf Selbstverteidigung, er tritt ein für das Recht auf Waffen, aber de facto war es ihm eigentlich auch egal, dass er an Schwerkriminelle geliefert hat. Er hat zum Beispiel auch an einen Kunden geliefert, der hat sich mit einer Waffe, die er von Adam gekauft hat, hat er Suizid begangen. Das war Adam eigentlich auch egal. Ich habe ihn damit konfrontiert und er meinte, na gut, das hätte er auch mit einem Küchenmesser machen können.
Sie haben jetzt einen Waffenhändler, der nichts bereut, und einen Freiheitskämpfer. Das sind jetzt zwei sehr unterschiedliche Pole des Darknets. Ist das Darknet nun das bessere, freiere Internet oder doch eher diese Verbotszone? Wie geht man damit um, wenn ein Raum offensichtlich so zwei verschiedene Pole beschäftigt?
Gut, ich würde jetzt mal sagen, Kriminalität ist jetzt nicht unbedingt ein Argument gegen die Technologie. Ja, sonst müsste man sich ja auch die Frage stellen, wollen wir das Internet weiter betreiben? Im Internet finden ja sehr viel mehr Straftaten statt als im Darknet, also in absoluten Zahlen. Im Darknet ist halt natürlich die Sache, dass es anteilsmäßig schon auch krimineller ist. Also laut Studien sind das schon 40-50%, sind wirklich kriminelle Inhalte. Und man muss aber eben, wie gesagt, auch dazu sagen, er ist halt, also auch wenn sich Strafverfolger vielleicht insgeheim wünschen, dass das Darknet irgendwann abgeschaltet wird, es gibt halt eben auch diese wichtige gesellschaftliche Funktion für Journalisten, für politische Aktivisten, für Whistleblower. Vielleicht mal ein Punkt, den möchte ich noch betonen, dass man muss den Raum, so wie man ihn kennt, ja auch nicht so nehmen als das, was er ist. Also er ist ja veränderbar. Ich würde sogar sagen, das Darknet braucht einen Upgrade. Es gibt eine Organisation, die steht hinter dem Tor-Netzwerk, also hinter diesem Darknet, die aber nach so einem absoluten Meinungsfreiheitsbegriff ausgeht. Dass man sagt, man darf absolut nichts daran ändern. Wir stehen für absolute Freiheit. Und es gibt Stimmen, die fordern, dass man das vielleicht mal ändern könnte. Dass man zum Beispiel die schlimmsten Formen der Kriminalität versucht, aus dem Darknet rauszuhalten, indem man Blocklisten einführt. Das wären dann Listen, wo bestimmte Darknet-Seiten eben blockiert würden. In der Community derzeit ist es verpönt. Man duldet keine Eingriffe von oben. Ja, man ist der Ansicht, man leitet ja nur Traffic durch. Entweder absolute Freiheit oder gar keine, aber ich denke, das ist ein Punkt, über den man durchaus mal diskutieren könnte.
Daniel Mützel hat den Darknet-Report geschrieben, zusammen mit Theresa Locker. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank auch.